Der Expertentalk mit Michael Klaasen. Ein Interview-Podcast von der Neuen Osnabrücker Zeitung und vom Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag.
Liebe Zuschauerinnen zwischen Flensburg, Hamburg und Osnabrück, liebe Freunde im Norden, in Deutschland stehen etliche Krankenhäuser vor dem finanziellen Aus. Auch in Niedersachsen und Schleswig-Holstein schließen Kliniken für immer ihre Tore. Tausende Ärztinnen und Krankenpfleger müssen plötzlich um ihren Job fürchten. Und viele Patienten fragen sich, wird die Gesundheitsversorgung noch durchschnittlicher, als sie vielerorts bereits ohnehin schon ist? Darüber möchte ich heute diskutieren. Herzlich willkommen, Herr Dr. Philippi. Er ist Niedersachsens Gesundheitsminister und morgen im Bundesrat möglicherweise das Zünglein an der Waage, was die umstrittene Krankenhausreform von Karl Lauterbach angeht. Aus dem schönen Schleswig-Holstein zugeschaltet, ganz herzlich willkommen, Gesundheitsstaatssekretär Oliver Grundei. Helge Engelke, der Verbandsdirektor der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft, weiß um die finanziellen Nöte der Krankenhäuser im Land mit am besten Bescheid. Auch herzlich willkommen. Und schließlich Winfried Harninghaus. Er war heute bei einem Ärztekongress noch in Berlin und wollte um 19 Uhr am Hauptbahnhof ankommen und dann zu uns ins Studio eilen. Aber wie das so ist mit der Deutschen Bahn, sie verspätet sich. Kommen wir aber wieder zurück zum Thema. Und zwar waren das wirklich heute traurige Nachrichten aus dem Emsland. Und der Chefarzt Niehaus hatte mir gestern schon geschrieben, und wir hatten heute Morgen telefoniert, da war noch nicht klar, dass dieses Krankenhaus tatsächlich jetzt geschlossen wird. Und ich würde ganz gerne seine Gedanken einmal hier kundtun. Ich bin seit über 30 Jahren im Krankenhausgeschäft tätig und zeige mich entsetzt über die politische Hinrichtung ländlicher Krankenhausstrukturen. Während in Ballungszentren eine relative Überversorgung besteht, werden in ländlichen Bereichen der Zukunft bis zu 50 Kilometer Entfernung zum aufnehmenden Krankenhaus zurückzulegen sein. Aktuell an dem Sterbeprozess des Thüner Elisabeth-Krankenhauses Anteil nehmen zu müssen, ist eine zutiefst verstörendes Erlebnis von Frustration, Demotivation, Traurigkeit. Zitat Ende. Heute Mittag haben dann er und mehr als 350 Kollegen die Nachricht erhalten, dass das Haus 2025 schließt. Herr Philippi, wie tief trifft Sie solche Nachrichten im Herz? Sie sind ja selbst auch Mediziner.
Ja, vielen Dank für die Anmoderation und vielen Dank, dass wir uns heute hier wieder treffen können. Das ist eine schwierige Situation jetzt aus meiner Situation, das zu kommentieren. Ich nehme natürlich durchaus wahr, dass der Kollege Chefarzt, ich sage an dieser Stelle mal Kollege auch als Arzt, sich so betroffen fühlt. Das ist aber ein Prozess, der, und das möchte ich eigentlich nicht gerne wirklich jetzt hier live kommentieren, der sich schon seit ein paar Wochen und ein paar Monaten hingezogen hat. Und wir waren sozusagen auch in versuchten Gesprächen mit der Klinik in Thüne und haben versucht, unterschiedlich über unsere Möglichkeiten. Und das ist natürlich auch klar, dass selbst ein Ministerium nicht bestimmt, wann ein Krankenhaus sich unter einem Schutzschirm, also in ein Insolvenzverfahren begibt, bestimmen kann, sondern das ist immer auch eine geschäftliche Entscheidung an dieser Stelle. Deshalb ist es natürlich immer schwierig. Es ist nicht das erste Krankenhaus, das ich in meiner Regierungszeit erlebe, und Herr Engelke kann das auch bestätigen. Wir waren mit einigen Häusern im Gespräch, konnten auch an der einen oder anderen Stelle so eine Insolvenz dann auch verhindern. Andererseits muss man auch ehrlicherweise sagen, das, was der Kollege eben aufgezählt hat, ist an dieser Stelle nur bedingt richtig, denn wir haben natürlich schon als Politiker und auch als Minister insbesondere das Interesse, eine vernünftige Gesundheitsversorgung im Land sicherzustellen, dass das ursprüngliche Versprechen zwischen gleichwertigen Lebensbedingungen zwischen Stadt und Land spielt eine wesentliche Rolle. Und Herr Engelke wird sicherlich aus der Sicht der Krankenhäuser auch was dazu sagen können, dass viele Krankenhäuser, die in den ländlichen Strukturen unterwegs sind, natürlich auch unter massivem Personalmangel leiden. Deshalb ist Ihre Anmoderation an der Stelle natürlich auch ein kleines bisschen provokant gewesen, dass Sie gesagt haben, auf einmal stehen tausende Ärztinnen und Ärzte und auch Pflegende auf der Straße. Das ist eigentlich eher nicht der Fall im Moment, weil wir genau dieses Personal an vielen Stellen suchen. Und wir in Niedersachsen haben uns natürlich schon sehr bewusst in den letzten Jahren auch auf den Weg gemacht und haben versucht, solche Strukturen neu zu denken, neu zu planen. Unter anderem haben wir in dieser Woche am Montag in Ostfriesland den Spatenstich zu einem 800-Bettenhaus gemacht, das ein neues Zentralklinikum sein wird. Und daneben werden drei kleinere Krankenhäuser in den nächsten 5 Jahren dann zu einem großen Zentralklinikum zusammengeschlossen. Und damit können wir natürlich auch die Gesundheitsversorgung sichern an dieser Stelle. Thüne ist ein spezieller Fall und da würde ich jetzt nicht weiter im Detail zu Stellung nehmen wollen.
Herr Grundahl, wie entwickelt sich die Krankenhauslandschaft in Schleswig-Holstein? Drohen dort auch weitere Schließungen?
Ja, wir haben jetzt in den letzten 2 Jahren jetzt das fünfte Insolvenzverfahren. Bislang, also es ist schon, sowas gab es natürlich noch nie in der Geschichte. Bislang konnten die dann in den Schutzschirmverfahren am Ende mit dem Ergebnis dann auch beendet werden, die Verfahren, dass es dann eine Weiterführung gab für die Häuser, häufig in anderer Struktur, natürlich anderer Eigentümerschaft. Das ist, glaube ich, das ist die eine Spitze des Eisbergs. Die andere ist ja, wenn Sie gerade in die kommunalen Strukturen reinfragen, alle kommunalen Häuser, die ja wichtige Häuser tragen, bei uns in der Schwerpunktversorger in Schleswig-Holstein, und mal nachhorchen oder die selbst erzählen, wie hoch die Defizite sind. Und das ist eine Entwicklung, die mich mindestens so beunruhigt, wenn Landkreise in Schleswig-Holstein keine freiwilligen Aufgaben mehr wahrnehmen können, weil die Haushalte belastet sind durch Fehlbeträge der Kliniken. Und diese Kliniken aus unserer Sicht nichts falsch machen. Und das sind auch keine Kliniken, wo man sagen würde, die zu den angeblichen Verlierern zählen. Es gab ja von der Regierungskommission mal so eine Grafik, wo gesagt wurde, welche Krankenhäuser eigentlich die Gefährdeten sind. Das sind bei uns merkwürdigerweise genau die am gesündesten sein müssen, und die machen Defizite im zweistelligen Millionenbereich. Und wenn Sie so einen Landkreis haben, der ein Volumen seines Haushalts von 300 Millionen haben und der muss 18 Millionen nachsteuern für ein Jahr, dann können Sie sich vorstellen, was das bedeutet. Und das bedeutet dann eben weit mehr als nur gefährdete Einschränkungen der Gesundheitsversorgung, sondern da geht es natürlich dann in freiwillige Leistungen für Kultur, für Bildung, für Jugendarbeit, alles Mögliche. Also insofern hat das schon starke Konsequenzen, die Entwicklung der vergangenen Jahre.
Waren es 1991 noch rund 2400 Krankenhäuser bundesweit, sind es jetzt noch 1874. Das Krankenhaussterben gibt es also schon seit 2 Jahrzehnten, scheint aber an Dynamik gewonnen zu haben, Herr Engelke. Aus Ihrer Perspektive, was läuft da schief?
Aktuell läuft schief, dass wir von einem eigentlich guten Ansatz einer planvollen Strukturveränderung in eine im Moment chaotische Strukturanpassung gehen, weil einfach die Finanzgrundlagen für die Krankenhäuser seit einigen Jahren nicht mehr stimmen. Und das, was Herr Grundahl gerade eben beschrieben hat, ist ja in Niedersachsen auch das Problem, dass wir Krankenhäuser in wirtschaftlichen Schieflagen beobachten, die über Jahrzehnte eine solide Leistungserbringung hinbekommen haben, teilweise in den Kommunen sogar dazu beigetragen haben, dass die Haushalte besser gewesen sind und man eben mehr an freiwilligen Leistungen erbringen konnte. Und dadurch, dass wir jetzt wirklich seit 2022 diese Vergütungsschere in den Krankenhäusern haben, schlicht und ergreifend einfach nicht mehr die Kosten bezahlt werden, die dort entstanden sind aufgrund der hohen Inflation, aufgrund der Tarifabschlüsse, werden wir aktuell damit konfrontiert, dass eben die Schieflage sich auf nahezu alle Krankenhäuser bezieht. Und das aber, und das ist, glaube ich, das Dramatische an der Geschichte, die sinnvollen Ansätze, von denen Herr Minister Dr. Filippi gerade auch gesprochen hat, wo wir Krankenhausstandorte zusammenführen, gekoppelt werden mit zufälligen Ergebnissen von Krankenhausschließungen, die eigentlich kein Mensch will, braucht, und wo wir uns dann in ein paar Jahren wahrscheinlich die Frage stellen, wie füllen wir die Lücke auf, die da entstanden ist, die eigentlich in unser Zielbild von vernünftiger Krankenhausplanung gar nicht hineinpasst.
Wie viele Krankenhäuser, Sie sagten, fast alle Krankenhäuser würden in finanzielle Schieflage geraten. Ist das tatsächlich so dramatisch, Herr Engelke?
Wir haben jetzt gerade eine aktuelle Erhebung durchgeführt, den sogenannten NKG-Indikator. Da haben 113 der 163 Krankenhäuser in Niedersachsen teilgenommen, die ungefähr 80% des Bettenvolumens ausmachen. Das heißt also, sie ist repräsentativ, geht auch über alle Trägergruppen. Und dort ist mehr als die Hälfte der Krankenhäuser mit der Aussage vertreten, dass im kommenden Jahr die Defizite, die schon existieren, noch weiter ansteigen werden. Und dass die aktuelle Vergütungsrechtslage, die wir haben, nicht dazu geeignet ist, eine zukunftsfähige Vergütung und eine zukunftsfähige Leistungserbringung in den Krankenhäusern zu gewährleisten.
Ja, erstmal ganz herzlich willkommen Ja, Professor Hardinghaus, ich grüße Sie
Oh.
ganz herzlich. Sie hatten Verspätung mit der Bahn. Wo waren Sie in Berlin? Erzählen Sie einmal ganz kurz.
Ja, ich war heute in dem Krankenhaus, wo ich meine Palliativstation leite. Von dort komme ich mittwochs meistens. Dann hatte ich heute eine Sitzung vom Deutschen Hospiz- und Palliativverband und hatte noch Kontakt zum Ethikrat, hatte da noch was zu erledigen.
Sie sind ja auch Vorstandsvorsitzender des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes und Mitglied des Deutschen Ethikrates. Haben Sie im Zug noch die Nachricht mitbekommen, dass das Krankenhaus in Thüne geschlossen wird?
Das hatte ich, haben alle befürchtet, ja.
Und
Nicht alle, aber viele.
ja, Sie waren ja auch jahrzehntelang in Osterkappeln tätig. Auch dieses Krankenhaus muss jetzt schließen. Was geht Ihnen dann durch den Kopf und durchs Herz?
Durchs Herz geht mir eine ganze Menge, durch den Kopf auch. Es ist einmal natürlich traurig, für viele traurig, für die Bediensteten traurig, für die Menschen traurig, dass es das nicht mehr gibt. Ich glaube, bei unseren Kalkulationen, die wir so durchführen und hören, wenn es um Wirtschaftlichkeit geht, um medizinische Faktoren, werden zwei Dinge häufig vergessen. Und das ist mir in Osterkappeln dann eben auch mal besonders wieder aufgefallen bei der Schließung, was ja gar nicht geschlossen wurde, weil es ihm selbst schlecht ging, sondern weil man gute Teile für andere Häuser des Verbundes sichern wollte, was unternehmerisch nachvollziehbar ist. Aber was oft vergessen wird, ist die soziale Komponente von Häusern im ländlichen Raum, dass die Menschen sich dort immer wohlfühlen, sich zu Hause fühlen, manchmal von der Wiege bis zur Bahre. Diese ganze umsorgende Komponente fehlt. Und ich befürchte, dass wir, wenn wir die Krankenhäuser insgesamt mehr konzentrieren auf große Häuser, dass es technische Betriebe werden, die sicher auch ihren Sinn erfüllen und die auch Leben retten, die aber kaum Raum mehr haben dann für das Menschliche vor allen Dingen. Und das Menschliche können eben Häuser wie Osterkappeln oder auch Thüne ausstrahlen. Und das wird es einfach in Zukunft, befürchte ich, so nicht mehr geben. Kein Raum für die Umsorgung, die ganzheitliche Umsorgung der Menschen, kein Raum für ethische Diskussionen. Zu wenig Möglichkeiten, alte und schwache Menschen in unserer Gesellschaft aufzufangen.
Lieber Dr. Filippi, zur Corona-Zeit waren alle Mitarbeiter der Krankenhäuser systemrelevant und den Krankenschwestern wurde applaudiert und jetzt werden plötzlich Betten in den Kliniken und Jobs gestrichen. Wie passt das zusammen? Haben wir einfach zu wenig Geld im System oder setzen wir die falschen Prioritäten?
Grundsätzlich will ich mit dem Vorurteil aufräumen, dass zu wenig Geld im System ist. 500 Milliarden Euro im Gesundheitssystem in Deutschland dürfte an der Stelle nicht zu wenig sein. Man muss es möglicherweise anders verteilen, anders strukturieren. Wir müssen gucken, wo wir Schwerpunkte setzen. Und das Zweite, was Sie gesagt haben, ist, wir merken ja einen deutlichen Rückgang der Belegungszahlen in den Krankenhäusern, und das schon auch beginnend vor der Corona-Pandemie. Das heißt also, wir haben aktuell circa 30 bis 31% der Betten, lassen Sie uns nicht um 2 oder 3% jetzt streiten, unbelegt. Das heißt also, wie eben von Herrn Peter schon angesprochen, es gibt durchaus wirtschaftliche Gründe, Vorhaltungen zu finanzieren, rezufinanzieren. Und viele Krankenhäuser erkennen halt auch, dass daran es liegt, dass zum Beispiel Defizite aufgebaut werden, weil die Krankenhäuser sozusagen auch nicht belegt waren, weil wir ja in einem System sozusagen in einem System verwurzelt waren, in dem wir über die DRGs sozusagen jeden Kopf, jede Krankheit pro Leistung, pro Mensch abgerechnet haben. Das hat auf der anderen Seite die Konsequenz gehabt, dass an bestimmten Stellen die Fallzahlen hochgetrieben wurden, dass bestimmte Kliniken sich extrem auf sehr lukrative Fälle spezialisiert haben und dabei dann vergessen haben, dass es in der Breite des Angebotes viel, viel mehr geben muss. Ich will das als Negativbeispiel zum Beispiel die Pädiatrie anführen. Wir haben viel zu wenig Kinderärzte ausgebildet in den letzten Jahren. Wir haben viel zu wenig Kinderkliniken gehabt. Die Kinderkliniken sind in dem, was sie geleistet haben, nicht vernünftig versorgt worden mit finanziellen Mitteln. Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass im neuen KHVVG zum Beispiel die Kinderkliniken komplett entbudgetiert werden, dass zum Beispiel auch eine untere Grenzverweildauer für Kinderfälle keine Rolle mehr spielen würde. Auf der anderen Seite haben wir sehr viel Geld und wenn Sie sich das mal genau angucken, in welche Leistungsgruppen bzw. DRGs gelaufen ist, dann sind es häufig endoprothetische Versorgungen gewesen, die in Deutschland 3 bis 4 Mal mehr Anzahlen haben oder Zahlen an sich ziehen als in anderen westlichen vergleichbaren Industrienationen. Also es ist nicht das Problem, dass eher zu viel operiert wurde. Es liegt eher daran, dass irgendwann das Hamsterrad, wenn ich Herrn Lauterbach an der Stelle mal zitieren darf, was ich sonst nicht so häufig tue, das einfach dazu geführt hat, dass Überkapazitäten sozusagen geschaffen worden sind und auf dem Rückweg, wie wir uns jetzt befinden, dass sozusagen diese Kapazitäten auch nicht mehr genutzt werden können und dass wir uns neu strukturieren müssen. Und hinzu kommt natürlich der erhebliche demografische Wandel, der auf der einen Seite die Bevölkerung deutlich älter werden lässt. Das hat konsequenterweise auch zur Folge, dass mehr altersbedingte Krankheiten behandelt werden müssen. Auf der anderen Seite hat der demografische Wandel aber auch zur Folge, dass wir deutlich weniger Personal generieren können. Das ist ein Problem, das sehe ich nicht nur als Gesundheits-, sondern auch als Arbeitsminister, dass im Querschnitt auf allen Ebenen viel, viel, viel mehr Menschen nicht mehr sozusagen in die Berufe kommen, sich ausbilden lassen. Es kommt natürlich auch der Corona-Effekt dazu. In diesen 2,5, 3 Jahren haben viele Leute den Beruf verlassen, weil sie einfach frustriert waren und auch wirklich teilweise nicht aufgefangen worden sind. Ich glaube aber, dass wir viele dieser Probleme schon auch zumindest, wenn es um das Monetäre geht, auffangen konnten. Nach wie vor halte ich die Arbeitsbedingungen für äußerst problematisch in vielen Krankenhäusern. Es gibt viele oder wenige Krankenhäuser, die sehr substanziell rangehen und mit ihren Dienstplänen und auch mit ihren Versorgungsstrukturen, mit ihren Arbeitszeitmodellen dagegen arbeiten. Es gibt wenig Krankenhäuser, die sich darum kümmern, dass zum Beispiel die Kinderversorgung mitgedacht wird. Es gibt viele Neubauten, die jetzt schon in die Neubauplanung einen Kindergarten mit reinnehmen, um ganz einfach auch dem Personal Sicherheit geben zu können, wenn es sozusagen auf Kinderversorgung angeht. Also es gibt viele, 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 viele Komponenten da an der Stelle, die man sehr differenziert diskutieren muss und muss sehr genau überlegen, was funktioniert. Und Herr Peter hat das eben auch schon gesagt, auch die Schließung des Krankenhauses aus der Gruppe, die Sie eben angesprochen haben, war eine geschäftliche Entscheidung an dieser Stelle und trifft in erster Linie an dieser Stelle, weil es umgeben ist von vielen weiteren Krankenhäusern, in erster Linie das Personal. Ich war gestern mit den Geschäftsführern noch in Osnabrück im Gespräch und wir haben darüber sehr intensiv diskutiert, wohin das Personal jetzt eigentlich geht. Eigentlich gab es viele Angebote auch intern. Keiner von denen muss sich wirklich Sorgen machen, arbeitslos zu werden an dieser Stelle.
Aber Herr Philippi, meinen Sie wirklich, es ist genug Geld im System drin? Weil Herr Gronday hatte das ja schon angesprochen, also die Krankenhäuser in öffentlicher Hand, auch die großen Kliniken, städtische Kliniken, die anscheinend quasi als Vorreiterrolle angesehen wird in der zukünftigen Gesundheitsversorgung, schreiben ja massive Defizite. Also das Klinikum in Osnabrück macht jedes Jahr über 20 Millionen Defizit und in Schleswig-Holstein, Herr Gründer, sieht es, glaube ich, auch ähnlich aus. Reicht das dann, was jetzt im Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz von Lauterbach drinsteht, dass die Finanzierung dann wirklich auch gesichert ist?
Fragen Sie mich jetzt oder Herrn Gründer?
Herr Gründer.
Ja, Herr Philippi hat da schon viele Dinge angesprochen und das ist mein Hauptärgernis. Wir gucken ja schon ein bisschen auf das Verfahren zurück, sind gespannt, wie es morgen ausgeht, aber es ist ja irgendwie eine Zäsur so oder so absehbar, dass wir solche Gespräche, wie wir sie jetzt hier führen, ehrlicherweise nicht in dieser Bund-Länder-Runde eingangs intensiv geführt haben. Also nicht, das Thema ist sehr vielschichtig. Wie kann es sein, dass es tatsächlich, Herr Philippi hat recht, sehr, sehr viel Geld in Deutschland jetzt für die Krankenhausversorgung ja die 100-Milliarden-Grenze gerissen wird? Da sind wir sicherlich nicht schlecht. Wir haben viele Betten pro Nase, wir haben zum Teil Rekordzahlen immer noch an Ärztinnen, Ärzten und Pflegekräften und trotzdem haben wir diese Probleme. Und da muss man eben sagen, vieles ist durch Rahmenrecht in den letzten Jahren auch gemacht worden. Wir haben da zum Teil, sage ich mal, politisch auch Brandsätze in ein System reingeworfen, in einer Zeit, in der man schon bestimmte Entwicklungen hätte absehen können. Und da nehme ich jetzt mal Herrn Lauterbach an der Stelle raus, das haben auch Vorgänger von ihm gemacht. Ich nenne das Thema Pflegepersonaluntergrenzen. Das ist natürlich, Herr Philippi hat die Belastung der Pflegekräfte angesprochen. Das war eine Reaktion auf eine schwierige Belastungssituation. Ich würde nur ein kleines Fragezeichen dran machen, ob das jetzt das, was wir dann gemacht haben, die Dinge nur ins Gute gebracht hat oder ob das nicht neue Probleme, andere Probleme verursacht hat. Und natürlich verteuert so etwas das System. Also wenn Sie sich die Zahlen angucken, dann haben wir jedes Jahr immer noch mehr Pflegekräfte, als im Jahr davor im System waren. Und trotzdem können wir weniger versorgen. Das heißt, wir sind, wenn man das jetzt wirtschaftlich betrachten würde, weniger produktiv. Böses Wort vielleicht im Zusammenhang mit Krankenhäusern. Und wenn Sie sich die Gehaltsentwicklung anschauen, auch das sind wir uns ja alle einig, war wichtig, dass Pflegekräfte besser vergütet werden, sind aber die Tarifsteigerungen dort auch überproportional gewesen in den letzten Jahren. Das führt dann eben zu einer Verteuerung des Systems. Und das kann man, finde ich, nicht den Krankenhäusern anlasten, wenn das der Normgeber durch Rahmenrecht regelt und im Übrigen die Tarife, die führend sind im Krankenhausbereich, vom Bund und von den Kommunen verhandelt werden, aber eben auch vom Bund. Und der Bund ist derjenige, der verantwortlich ist für eine auskömmliche wirtschaftliche Krankenhausversorgung. Das steht im Grundgesetz. Also das heißt, da kann er sich auch nicht wegducken an der Zeit. Und dann würde ich sagen, wenn ich einen Tarifabschluss mit abschließe, der bindend ist für die allermeisten Krankenhäuser in Deutschland, dann sollte ich tunlichst dann auch sehr, sehr schnell diese Tariferhöhungen ausgleichen, weil wir wissen ja, Krankenhäuser können ja ihre Preise nicht erhöhen, so wie wir das im Einzelhandel in anderen Stellen erleben. Also das ist ein Problem, das ist Politik gemacht. Das hat nichts damit zu tun, ob wir Über- oder Unterversorgung oder andere Probleme haben. Und natürlich gibt es auch strukturelle Probleme. Aber dass wir heute weniger versorgen und weniger Betten betreiben, liegt ja nicht, wir können nicht sagen, dass es daran liegt, dass die Menschen weniger krank sind. Wir können sagen, das liegt vor allen Dingen am Nadelöhr und meistens ist es das Pflegepersonal. Also wenn Sie sich die Situation angucken, zum Beispiel bei unserem Uniklinikum in Schleswig-Holstein, dann können sogenannte elektive Eingriffe, das sind aber unter anderem herzchirurgische Eingriffe, nicht durchgeführt werden, werden regelmäßig abgesagt, weil die Notaufnahmen vorlaufen, weil das Pflegepersonal eben sozusagen in diesen Notsituationen dann an anderer Stelle aushelfen muss. Und das ist auch unter Versorgungsgesichtspunkten einfach keine gute Situation. Trotzdem ist das System relativ teuer geworden durch bestimmte Preisentwicklungen, aber das kann ich eben nicht unbedingt dann darüber ausdenken, dass ich sage, ich habe eine Überversorgung, die ich abbauen muss. Das heißt, das ist ein multikausales Problem und deswegen hätte man daran aus meiner Sicht auch sehr differenziert rangehen müssen. Herr Philipp hat ein Thema, das will ich mal aufgreifen, genannt. Warum haben wir denn in der Pädiatrie eine schwierige Versorgungslage in Deutschland? Warum haben wir sie in der Kardiologie nicht? Da haben wir übrigens, da setzt das Gesetz auch gar nicht an. Das liegt natürlich an den unterschiedlichen Vergütungen. Also wir haben doch da dieses Mengenproblem. Endoprothetik ist angesprochen worden, da wo es offensichtlich lukrativ ist, wo die DRGs offensichtlich da nicht richtig bemessen sind. Und wir haben in einem anderen Bereich Versorgungsdefizite, Pädiatrie, Geburtshilfe. Uns wird in Schleswig-Holstein eine Geburtshilfe nach der nächsten geschlossen, weil uns die Versorgungsaufträge zurückgegeben werden. Warum wohl? Weil es offensichtlich nicht lukrativ genug ist. Kardiologien will man merkwürdigerweise immer wieder neu betreiben. Also das heißt, das sind ja Entwicklungen, die wir sehen und auf die gibt das KVVG eine, wie ich meine, eben auch unzureichende Antwort. Also meine These, man hätte mit wesentlich geringeren Eingriffen einen wesentlich höheren Hebel haben können für eine bessere Versorgung in Deutschland.
Okay. Wie sehen Sie das?
Also die Frage zu viel, zu wenig Geld ist ja immer sehr problematisch. Absolut gesehen sind 100 Milliarden Euro eine Menge Geld. Relativ gesehen, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, ist der Zuwachs der Ausgaben für die Krankenhausversorgung in Deutschland gleichbleibend. Und der Anteil der Ausgaben für Krankenhäuser in den letzten Jahren ist nicht nur gleichbleibend, sondern teilweise im Vergleich zu den anderen Sektoren leicht gesunken, was unter anderem auch daran liegt, dass die Arzneimittelversorgung immer teurer wird. Also das Argument, guck mal, wie viel Geld wir für Krankenhäuser ausgeben und das muss dann doch wohl reichen, ist etwas zu kurz gesprungen. Wichtig wäre zu schauen, wo kommt das strukturelle Defizit her, das wir ja alle miteinander auch anerkennen. Und das kommt daher, dass wir in den letzten Jahren, seit 2022, diese Überbrückung, die wir damals in der Corona-Phase bekommen haben, aufgrund der Fallzahleinbrüche in einem Fall bezogenen Vergütungssystem ist das ja eben ein Problem, dass das weggefallen ist und die Krankenhäuser jetzt hinter ihren, ja, hinter der Bezahlung ihrer Kosten hinterherlaufen. Und der Grund, er hat das auch nochmal hervorgehoben, die Tatsache, dass Betten nicht belegt sind, liegt nicht daran, dass Krankenhäuser ineffizient wirtschaften oder kein Bettenbelegungsmanagement betreiben können, sondern dass wir mit den Pflegepersonaluntergrenzen auch Engpässe definiert und formuliert haben, die dazu führen, dass wir eben nicht mehr in der Art und Weise versorgen können wie früher. Das ist zum Teil sicherlich richtig, dass wir die Versorgung da entsprechend mit einem anderen Personalschlüssel versuchen sicherzustellen. Aber an einigen Stellen ist es dann auch wieder überzogen. Und dann kommen wir in diese Situation, dass wir die Verteilung der Leistungen der Krankenhäuser in einem Land, und dann Niedersachsen ist ein Flächenland, eben nicht nach Schema F mit diesen sehr radikalen Maßnahmen der Bettensperrungen, die wir ja gar nicht verhindern können als Krankenhäuser durch die Fachkräfte, die nicht da sind, begründen können. Also, um es zusammenzufassen, es liegt nicht an der mangelnden Fähigkeit der Geschäftsführungen der Krankenhäuser, dass Betten nicht belegt werden oder dass Defizite auflaufen, sondern es sind zwei Strukturprobleme. Das eine sind überzogene bürokratische Anforderungen hinsichtlich der Personalbemessung und das andere ist einfach die Nichtbezahlung des Nichtbezahlen der Kostensteigerung der Jahre 22 bis einschließlich diesen Jahres.
Viele Leserinnen und Leser fragen sich, wenn jetzt dort eingespart wird, Herr Professor Hardinghaus, leidet dann darunter die Gesundheitsfürsorge für die Menschen auf dem flachen Land?
Ja, das ist ganz klar, dass sie darunter leidet. Hat noch niemand behauptet, dass es dadurch besser wird, wenn man Krankenhäuser auf dem Lande schließt. Die Erreichbarkeit beispielsweise, auch für Angehörige, ich denke jetzt auch mal an.
Wenn ich Herrn Lauterbach richtig verstanden habe, ist das schon sein Plan, die Krankenhausversorgung zu verbessern und die Gesundheitsvorsorge der Bürgerinnen und Bürger zu verbessern.
Kommt
Sie
darauf
glauben da
an.
nicht dran.
Ich glaube dann nicht dran. Ich habe erstmal meine Zweifel. Ich bin jetzt kein Ökonom, aber es wird ja demnächst Leistungsgruppen bemessen. Ich glaube gar nicht, da stehe ich nicht alleine, dass die meisten Krankenhäuser gar nicht das, auch dann das Personal nicht haben werden, um diese Leistungsgruppen entsprechend auch abbilden zu können. Das sehe ich so. Und dann denke ich immer wieder an, ja, die Erreichbarkeit für Angehörige, an die Palliativpatienten, an die Schwerkranken. Für die ist es immer eine Verschlechterung. Und was Herr Grunther eben sagt, dem kann ich zustimmen. Wenn wir dahin kommen, das ist meine große Sorge, auch in der Zukunft, dass wir immer mehr beispielsweise Kardiologien als sprechende Medizin auch in Krankenhäusern begleitende Medizin vorhalten, dass wir dann nicht mehr die ganzheitliche Versorgung, die ist für mich wichtig, sowohl in der Stadt als auch auf dem Land haben. Wir schließen ja bereits selbst in christlichen Krankenhäusern Palliativstationen, darüber ich sehr traurig bin, dass wir dann eines Tages so Reparaturbetrieben für Einzelteile werden, aber nicht mehr für den ganzen Menschen. Wenn ich es mal überspitzt formulieren darf.
Herr Philippi, glauben Sie daran, dass durch die geplanten Umstrukturierungen die Gesundheitsvorsorge dann insgesamt besser wird?
Also zunächst mal wichtig zu sagen, dass wir gerade aus der Sicht eines Flächenlandes und ich bin froh, dass Herr Engelke auch hier ist, sehr lange und sehr intensiv in den letzten Monaten, als es um das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz dafür gekämpft haben, dass viele gute Strukturen, die sich entwickelt haben und die ländlichen Regionen auch gut mitversorgen, erhalten bleiben werden und wir sozusagen auch Sicherstellungshäuser gestärkt haben. Das heißt also die Häuser, die in Regionen liegen, die jetzt schon sozusagen schwierig sind, aufgrund der Patientenzahlen überhaupt durchzukommen, gesichert haben, indem mehr Sicherstellungszuschläge bezahlt werden, indem, wie schon eben angekündigt, an bestimmten Stellen auch Zuschläge bezahlt werden Richtung Pädiatrie, aber auch wir dafür sorgen, dass die teilweise strengen Qualitätskriterien an diesen Häusern, den Sicherstellungshäusern zum Teil nicht durchgesetzt werden können, so wie Lauterbach sich das gefolgt hat, ohne dass ich jetzt sagen möchte, und das weiß Herr Engelke ganz genau, dass wir irgendwas gegen Qualität hätten. Im Gegenteil, wir wollen eine sehr hohe Qualität, wir wollen eine sehr gute Versorgung. Wir wollen aber auch klar machen, dass wenn ein Blinddarm in einem Grund- und Regelversorger operiert wird, der genauso gut operiert wird wie in einem Schwerpunkt oder wie einem Maximalversorger. Wenn da ein Facharzt ist, dann muss der das können und dann muss der das auch machen. Wir gehen nur dazu über, zu sagen, dass in diesen wirklich weiten ländlichen Regionen, und meine Bemerkung ist dann manchmal ein bisschen spitz, wenn ich sage, in Hamburg braucht man 30 Minuten zu Fuß bis zum nächsten Krankenhaus. In Niedersachsen ist es schon mal so, dass man 30 Minuten fahren muss, um das nächste Krankenhaus am Horizont irgendwo zu sehen. Das sind natürlich völlig andere Planungsunterschiede. Unterschiede und deshalb ist die Dichte natürlich auch in den Oberzentren deutlich größer. Das kennen wir in Niedersachsen von Hannover, das kennen wir in Niedersachsen von Oldenburg, von Lüneburg und auch von Göttingen. Von daher ist es nochmal wichtig, an dieser Stelle auch darauf hinzuweisen, dass wir natürlich als Politiker auch sehr genau darauf achten, dass die Versorgung gewährleistet bleibt. Und wir haben ja vor ein paar Wochen auch dieses sogenannte Planungstool aus dem Bundesgesundheitsministerium bekommen, das zunächst mal als Grouper deklariert war, der Grouper aber es dann nicht ist. Und wir haben mit sehr viel Mühe in Niedersachsen uns hingesetzt und haben versucht, auch mit viel Arbeit, Kraft, die ganzen Krankenhausqualitätsberichte zu lesen, zu analysieren, wie viele Ärzte denn in den verschiedenen Krankenhäusern arbeiten, welche verschiedenen DRGs beziehungsweise auch welche Operationen angeboten werden, welche Großgeräte vor Ort sind. Und wir haben eine eigene Auswirkungsanalyse sozusagen gemacht, haben erstmal überprüft, ob die Analyse überhaupt das auch misst, was gemessen werden soll, und haben eigentlich festgestellt, dass zunächst einmal die Notfallversorgung im Land in den drei verschiedenen Notfallstufen nicht mal einigermaßen, sondern gut erhalten bleiben wird. Es wird nach wie vor Ecken geben im Land, wo man mal 10 oder 12 Minuten auf einen Rettungswagen warten muss. Aber das ist auch die Entscheidung der Menschen, die dann entscheiden, ich möchte in ländlichen Regionen leben und ich weiß halt auch, dass die Notfallversorgung da dauert. Insofern ist es auch nicht klug, in einer Notfallversorgung, die aus Berlin diktiert wird, festzuhalten, wir brauchen 7 Minuten vom Notarzt bis zum Patienten. Das ist vielleicht medizinisch richtig, das ist aber umsetzbar, politisch überhaupt nicht umsetzbar. Und deshalb würde das konsequenterweise bedeuten, dass wir die Anzahl der Rettungswagen in Niedersachsen mindestens um ein Drittel, wahrscheinlich sogar noch um mehr erhöhen müssten, um überhaupt diese Rettungszeiten einhalten zu können. Und dann ist Ihre Frage ja dann auch noch...
Ganz kurz noch einmal zu den Rettungszeiten, weil wir haben etliche Fragen auch von Leserinnen bekommen. Was passiert tatsächlich im Notfall, wenn man einen Herzinfarkt hat etc.? Was sind dann da wirklich die gesetzlichen Grenzen? Wo sagen Sie, wie lange muss man dann warten? Weil ich meine, dass die Leute aufs Land ziehen und dann quasi in Anführungszeichen selbst schuld, wenn sie eine halbe Stunde auf dem Krankenwagen warten müssten, das kann es ja nicht sein.
Genau, das ist eine völlig berechtigte Frage und eine völlig berechtigte Angst. Und Herr Engelke lächelt schon ein bisschen, weil er weiß, dass das eine meiner Lieblingsfragen ist, weil der akute Herzinfarkt, der wird heutzutage im Notarztwagen vor Ort diagnostiziert. Da gibt es ein 12-Kanal-EKG, da gibt es Schnelltests im Blut und dann kann man relativ zügig erkennen, dass das ein Herzinfarkt ist. Und dann ist nämlich genau das die Frage der Qualität, die dann entscheidend ist. Wo ist denn nämlich die eben erwähnte Kardiologie, die nicht nur ein EKG schreibt und Blutdruck misst, sondern wo ist die Kardiologie, die einen Herzkatheter hat, die diesen Notfall, diesen Herzinfarkt dann auch regelrecht richtig behandeln kann, indem sie einen Katheter ansetzt, indem sie eine Lyse vor Ort macht, indem sie möglicherweise das Problem der verengten Kranzarterie schon direkt vor Ort behandelt. Und deshalb ist es eigentlich viel wichtiger, an dieser Stelle darüber zu diskutieren, ob das Auto 5 oder 15 Minuten braucht, sondern es ist viel richtiger zu diskutieren, ob das Auto von dem Punkt auch ein Krankenhaus erreicht, in dem die notwendige Intervention stattfinden kann. Und da ist es dann wesentlich wichtiger oder kommt es auf 5 Minuten eher nicht an, weil die Therapie schon im Notarztwagen eingeleitet wird und dann das richtige Krankenhaus zu finden, als in einem Krankenhaus anzukommen, das möglicherweise gar nicht die Therapiemöglichkeiten hat, ist eine der wesentlichen Fragen in diesem Punkt. Aber ich gebe trotzdem Professor Hardinghaus recht, wenn er sagt, an dieser Stelle, ja, auch diese Krankenhäuser haben natürlich einen Zuneigungseffekt. Die Frage ist nur, an dieser rein technischen Frage bleibt es dann hängen, möchten Sie jetzt überleben, möchten Sie schnell diesen Herzkranzgefäßverschluss behandelt bekommen, ist Ihnen das wichtiger, in die richtige Klinik zu kommen, und deshalb ist diese Frage durchaus berechtigt und die Angst der Menschen, dass sie ihr Krankenhaus vor Ort verlieren, ist auch durchaus berechtigt, aber man muss natürlich auch sich ehrlich machen an der Stelle und sagen, die richtige Therapie in der richtigen Klinik ist vorrangig als der Weg zum nächsten Krankenhaus, das möglicherweise nicht die Möglichkeiten hat, das zu behandeln.
Herr Hardinghaus, aus der Praxis, hat da der Minister nicht recht, wenn er sagt, lieber auf eine gute Station in meinem großen Krankenhaus bei Schlaganfall und alles andere regelt, dann muss ja wahrscheinlich die Hausärzte, ne, auf dem Land, Herr Philippi, wenn das Krankenhaus nicht mehr da ist,
Sie fragen mich nicht nur als Minister, Sie fragen mich natürlich auch als Arzt oder als Notfallmediziner. Und es ist natürlich immer die entscheidende Frage, dass die Qualität, die am Ende dabei rauskommt, wichtig ist. Herr Engelke hat eine ganz, ganz wichtige Studie mal ausgewertet und hat eigentlich festgestellt, und das macht den Menschen natürlich auch Angst, wenn sie einen Schlaganfall haben, dass es in den allermeisten Kliniken gar nicht richtig behandelt wird. Und rausgekommen ist im Endeffekt, dass in Niedersachsen nur 8% an der falschen Stelle behandelt werden, weil die anderen 92% das auch können und gut machen können. Und deshalb müssen wir uns davor hüten, die einen Krankenhäuser gut und schlecht zu reden. Das ist so wie eben mein Beispiel vom Blinddarm, sondern wir müssen sagen, wenn wir einem Krankenhaus hinterher eine Leistungsgruppe geben und sagen, die Qualität ist da, es ist genug Manpower da, es ist genug technische Ausstattung da, dann müssen wir uns auch ehrlich machen und den Menschen keine Angst machen und sagen, ja, es hängt davon ab, ob die Stroke-Unit da besetzt ist oder nicht. Und das hat Herr Engelke sehr deutlich rausgearbeitet in einer Studie mit Niedersachsen. Schlaganfallpatienten in Niedersachsen und gleichzeitig auch noch in Baden-Württemberg und hat eigentlich bewiesen, dass die allermeisten Menschen an der richtigen Stelle behandelt werden und dass man aus diesen 8% dann gerne macht, die paar sind in 50% der Krankenhäuser nicht behandelbar. Das wissen die aber vorher und das ist das, was ich versucht habe, eben auch zu beschreiben. Im Notarztwagen fällt die Entscheidung. Das ist eine Frage der Digitalisierung, ob ich möglicherweise sehen kann, welcher Herzkatheter in der nächsten Umgebung frei ist, um den Patienten dahin zu bringen. Und dann sage ich an der Stelle, lieber dann die 10 Minuten mehr über den Berg fahren und den Herzkatheter anzufahren, als das Kreiskrankenhaus anzufahren, das möglicherweise nicht die Ausstattung hat, um das vernünftig zu behandeln. Und das ist eine Qualitätsfrage und das ist dann auch eine Überlebensfrage.
Darf ich da ganz kurz was zu antworten? Natürlich haben Sie beim Herzinfarkt oder beim Schlaganfall recht, Herr Kollege Philippi. Das stimme ich Ihnen auch vollkommen zu. Aber das sind ja nicht alle Patienten im Krankenhaus, die ja immer älter werden. Die Gesellschaft wird älter, sie werden polymorbider, multimorbider, somit auch die Menschen im Krankenhaus. Und wenn man das Pferd mal von hinten aufzäumt, wir werden ja demnächst noch weniger Pflegeheimplätze haben zur Verfügung. Das heißt, auch der Rückstau in Anführungsstrichen an älteren Menschen im Krankenhaus wird ja eher noch zunehmen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, okay, stehen an erster Stelle unserer Todesstatistik, aber dann kommen schon die onkologischen Erkrankungen, die vielen Tumorerkrankungen. Und da geht es nicht mehr um Akutmedizin. Da geht es natürlich um eine kompetente fachliche Behandlung, aber auch um eine Begleitung insgesamt. Und dazu muss ich keine 7 Minuten Erreichbarkeit haben.
Lieber Professor Hardinghaus, ich gebe Ihnen komplett recht. Und Herr Engelke weiß auch schon wieder, was ich sagen will, weil wir gerade 7 Wochen nacheinander die gleiche Veranstaltung gemacht haben in ganz Niedersachsen, in verschiedenen Versorgungsregionen. Wo sagen, genau das ist ja auch der Punkt in der Onkologie. Das ist ja auch ein ganz großes Querschnittsfach. Und die Onkologie ist wirklich auch wissenschaftlich bewiesen an dieser Stelle so, dass in zertifizierten Zentren die Patienten eine bessere Lebenserwartung und auch eine bessere Qualität der Behandlung haben. Wenn Sie darüber reden, dass wir am Ende über Palliativstationen sprechen, dass es Menschen verdient haben, am Ende ihres Lebens an einer ordentlichen Stelle zur Ruhe zu kommen, auch in der Nähe ihrer Familie zu sein, gebe ich Ihnen 100% recht. Ich habe das lange genug auch selber teilweise in meiner Praxis gehabt. Aber trotzdem müssen wir doch darüber reden, dass die Qualität der zertifizierten Onkologie eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt. Und da bin ich übrigens auch noch unzufrieden mit dem KVVG. Die Onkologie ist an dieser Stelle nicht richtig abgebildet. Und wenn Sie gucken, dann auch noch, was an wissenschaftlicher Entwicklung in den letzten 20 oder 10 Jahren dazugekommen ist, dann stellt sich natürlich auch die Frage, dass wir mit modernsten Therapien, Antikörpertherapien, völlig neue Möglichkeiten erschließen, auch Menschen natürlich auch in hohem Alter noch weiterzubringen. Mein Vater ist 85, der kriegt gerade so eine Therapie und ich sehe, dass er im Prinzip, wenn es diese moderne Medizin nicht gäbe, schon seit 12 Monaten eigentlich nicht mehr unter uns weilen würde. Da ist es wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, was da passiert. Ich habe vor 30, 35 Jahren Medizin studiert und sehe, was sich da in den letzten Jahren entwickelt hat. Und da ist es wichtig, Qualität auch an die Menschen zu bringen. Das ist auch die Aufgabe von uns an dieser Stelle, der Krankenhäuser, gute Versorgung zu strukturieren, zertifizierte Versorgung zu strukturieren. Trotzdem, Herr Professor Hardinghaus, Sie haben komplett recht. Wenn es dann am Ende so ist, muss die Familie in der Nähe sein, dann muss jemand da sein, der was gegen die Schmerzen und gegen den Durst tut und der auch dafür sorgt, dass es würdevoll zu Ende geht.
Herr Gründer, morgen gibt es die Bundesratssitzung. Werden die Länder das Gesetzesvorhaben von Lauterbach noch mal hinauszögern können? Oder was wird morgen passieren? Was schätzen Sie?
Da kann ich ja, da kann man nur orakeln, weil es wird sehr, sehr, sehr knapp. Und allein das finde ich ist schon schlimm. Also egal, wie es morgen ausgeht, ist es eigentlich, muss man sagen, ein Debakel für den Prozess. Denn eine so wichtige Reform, die, wenn Sie eigentlich die Länderhaltungen sehen, das muss Herr Philippi uns nicht erzählen, wie viele Telefonate er aus Berlin bekommen hat und andere SPD-Minister, in deren Haut möchte ich auch nicht stecken. Da habe ich jetzt eine komfortable Situation als CDU-Mitglied. Aber es hätte eigentlich nicht passieren dürfen, dass wir so für eine enge Entscheidung hinausgehen. Das zeigt aus meiner Sicht eigentlich schon, dass da vieles im Argen ist. Das ist ja auch angesprochen worden. Auch die sogenannten A-Länder, die SPD-Länder, auch wenn sie morgen aus bestimmten Gründen zustimmen werden zum Gesetz und nicht den Vermittlungsausschuss anrufen werden, haben ja eigentlich die gleichen Kritikpunkte aufgelistet in einem Entschließungsantrag, die wir in dem Anrufungsantrag zum Vermittlungsausschuss haben. Wir sind uns ja eigentlich in den Dingen einig, aber jetzt, das ist leider auch dem Umstand des Auseinanderbrechens der Ampel geschuldet, sind wir nahezu in einem Bundestagswahlkampf. Das ist so ein bisschen meine Wahrnehmung. Also ich muss sagen, Herr Lauterbach, wenn man das so sehen will, wenn es da um Punktsiege geht, hat er vielleicht sogar Glück durch den Zusammenbruch der Ampel, weil jetzt viele Parteien in einen Wahlkampfmodus reingehen und da, glaube ich, der Druck noch mal viel, viel härter wird. Natürlich werben wir dafür. Wir haben das immer gesagt. Herr Laumann an der Spitze hat, der Behlen hat immer gesagt, es geht uns ja nicht darum, dieses Gesetz zu verhindern, sondern um es zu verbessern. Und das ist, sage ich hier auch noch mal, es ist möglich. Das ist sportlich, aber das ist möglich, weil wir natürlich auch schon viel erarbeitet haben. Wir sind ja nicht im luftleeren Raum. Wir haben ja ganz konkrete Dinge aufgeschrieben. Wenn man sich ein paar Tage da gibt, dann wird man im Vermittlungsausschuss ein Ergebnis bringen. Und dann muss man das auch wieder in den Bundestag bringen. Und dann müssen wir natürlich auch mit der CDU-Fraktion reden, dass die dann, aber es wäre ja grotesk, wenn CDU-geführte Ministerien so etwas erarbeiten, dass dann die CDU-Bundestagsfraktion da nicht mitmachen würde. Ob das jetzt klappt, ja, da können wir jetzt Länder aufzählen. Hessen ist ein prominentes Beispiel, große Koalition, da kann man sich vorstellen. Herr Lauterbach hat da, glaube ich, am Wochenende ganz, ganz viel Gespräche geführt, Videokonferenzen geführt. Deswegen ist es schwierig, das zu prognostizieren. Aber wie gesagt, ob es am Ende eine Stimme für oder gegen ist, es hätte soweit nicht kommen können. Und das zeigt aus meiner Sicht, dass wir es hier leider mit einem schlechten Gesetz zu tun haben.
Herr Philippi.
Ja, vielen Dank, dass ich mich noch da positionieren darf. Wir alle, die hier sitzen, sind uns einig, dass es so nicht weitergehen kann mit der Gesundheit. Wir brauchen eine Reform und wir brauchen eine effektive Reform und eine Reform, die den Namen verdient. Und Herr Gründer, ich bin in letzter Zeit relativ selten aus Berlin angerufen. Ich habe viel, viel häufiger in dem letzten halben Jahr da angerufen und habe versucht, dieses technische KVVG, und Sie wissen das ja auch, mit den 51 Änderungsanträgen aus den Bundestagsfraktionen, glaube ich, noch in eine Richtung gelenkt, wo man jetzt sagen kann, man kann darauf aufbauen. Deshalb auf der einen Seite ist es traurig, vielleicht für einen SPD-Politiker, dass die Ampel aus ist. Für manche ist es auch durchaus erleichternd und man kann durchatmen, weil man jetzt weiß, dass was Neues kommt. Trotzdem glaube ich, dass dieses Gesetz jetzt besser ist, als wir es an der einen oder anderen Stelle auch reden. Und deshalb würde ich mir halt auch wünschen, und ich habe das auch in den Ländergesprächen auch deutlich gemerkt, ich darf Herrn Laumann erwähnen, der schon durchaus auch noch gute Ideen gehabt hat, in den 7, 8 Punkten dieses Gesetz nochmal zu verfeinern, noch besser zu machen. Ich habe auch versucht, da eine Menge Brücken zu bauen. Ich weiß auch, dass 7 oder 8 von diesen Punkten noch über, und das ist jetzt schon sehr hoch, Staatsrecht, dass wir das auch in den Rechtsverordnungen sozusagen auch noch mit reinverhandeln können an dieser Stelle. Trotzdem glaube ich morgen, und um das noch ein bisschen dubioser jetzt zu erklären, es gab ein 8:8 im Gesundheitsausschuss. Das wäre ja ein Patt an dieser Stelle. Das hätte zu gar nichts geführt. Und Herr Grunder hat schon eben richtig gesagt, Hessen hängt da so ein bisschen in der Luft. Es gibt auch andere Länder mit rot-grünen Regierungen, die sich noch nicht ganz geoutet haben. Ich habe sogar heute auch gehört, dass das Bayern noch überlegt, ob sie nicht die Augen zukneifen und sagen, naja, wir nehmen lieber den Transformationsfonds und die paar Milliarden Euro in den nächsten 2, 3 Jahren, die da ausgeschüttet worden, mit und machen uns auf den Weg. Also, lieber Herr Klaasen, Sie sehen, da ist morgen verdammt viel Spannung drin, dass einem Spitzenwestern gleichkommt, High Noon in Berlin morgen. Ich werde auch da sein, ich werde auch noch was dazu sagen, ich werde vor allen Dingen auch noch einen Antrag stellen und die Herrn Lauterbach auffordern, sein Versprechen einzuhalten, Bürokratie abzubauen. Das ist nämlich eines der großen Versprechen gewesen dieses Gesetzes, und das ist nicht hundertprozentig, sagen wir mal, nicht mal 50-prozentig gelungen in diesem Gesetz. Und da müssen wir unbedingt dranbleiben, weil wir wissen genau an dieser Stelle, dass Bürokratie auch die pflegenden und die ärztlich tätigen Menschen vom Patienten abhält. Und da hätten wir auch wieder Zeit, auch Personal freizusetzen. Also spannende Situation morgen. Was ich sehr positiv finde, ist halt, und das über die Parteigrenzen weg in den Verhandlungen, Herr Grunder, ich kann Sie da auch nur echt loben. Wir haben wirklich viel gekämpft und sehr viel uns Gehirnschmalz das kosten lassen und auch versucht, an der einen oder anderen Stelle wirklich was besser zu machen. Wir haben an der einen oder anderen Stelle auch blöderweise Zeit verloren, die wir sicherlich noch hätten gebrauchen können. Ich bin ganz optimistisch, dass nach der Bundestagswahl, das ist ja gar nicht mehr so lang, es sind glaube ich noch 96 oder 95 Tage. Boris Pistorius hat übrigens eben seine Nicht-Kandidatur erklärt. Ich bin gespannt, wie wir dann im Februar, Herr Grunder, weitermachen, möglicherweise an der gleichen Seite des Taus ziehen und überlegen, wie wir das Gesetz, was da sozusagen entstanden ist, noch besser machen können.
Ja, zur GroKo, Herr Engelke, wie viele Krankenhäuser werden in Niedersachsen nur 20, 30 stehen? Was schätzen Sie?
Also wenn wir es schaffen, einen planvollen Umstrukturierungsprozess miteinander zu gestalten, dann gehen wir davon aus, dass wir noch ungefähr 15 bis 20 Krankenhausstandorte so umstrukturieren, dass wir dann bei, ja, ich sage mal 140 ungefähr landen werden oder 145 in der Größenordnung, je nachdem, wie gezählt wird.
Derzeit 170, oder?
Ja, 163 derzeit.
Okay, also 20 weitere Schließungen.
Da gehen wir von aus, dass man das so machen kann. Vielleicht nur ganz kurz, wir sind ja in den Krankenhäusern, gehen wir damit um, dass wir Dinge, die nicht funktionieren oder dass wir Menschen, die Unterstützungsbedarf haben, auf einen richtigen Weg bringen wollen. Wir werden natürlich auch mit diesem oder einem dann im Vermittlungsausschuss verbesserten Gesetz klarkommen müssen als Krankenhäuser. Dann fängt aber für uns, glaube ich, alle gemeinsam wieder die Arbeit an zu schauen, was funktioniert nicht. Und die Definition der Leistungsgruppen, und der Professor Hardinghaus hatte da schon mal einige Stichworte genannt, Palliativmedizin, Geriatrie, die Balance zwischen flächendeckender Versorgung und der Spezialisierung, das ist nochmal ein dickes Brett, das wir die nächsten Monate und im nächsten Jahr miteinander bearbeiten müssen, damit wir wirklich zu einer besseren Qualität kommen und nicht plötzlich in irgendeine weitere Selektion und in eine weitere Gefahr von weißen Flecken kommen. Aber da haben auch alle ihre Bereitschaft erklärt, daran mitzuwirken, die Krankenhäuser an allererster Stelle.
Ja, ganz zum Schluss noch eine Frage an eine Leserin, ob das wirklich so krass sei, dass man Oma-Erna kaum noch pflegt und stattdessen Excel-Tabellen. Herr Professor Hardinghaus, Philippi hat das ja auch angesprochen, die Bürokratisierung des Berufes, ist das wirklich so extrem geworden?
Ja, muss ich ganz klar sagen, das geht auch besonders die Pflege an. Die Dokumentationspflichten sind so immens, es nimmt also auch bei mir im Krankenhaus mindestens ein Drittel der gesamten Arbeitszeit ein. Und ich denke, daran müssen wir tatsächlich arbeiten. Wir müssen auch den Wert des Pflegeberufes höher setzen, indem wir zum Beispiel auch den Pflegeberuf, zum Beispiel Spracherkennung bei der Fundangabe ermöglichen müssen und solche Dinge, dann können wir auch die Pfleger mehr entlasten. Aber die Bürokratisierung ist noch immens. Selbst der Seelsorger, der über die Station geht, der muss hinterher sofort seinen Eintrag machen. Tut er das nicht, dann wird er gescholten. Oder wir werden vom medizinischen Dienst geprüft. Ich habe dann nicht mal mit den Leuten geredet. Ich sehe da nichts. Was man gar nicht alles, vieles kann man gar nicht dokumentieren, was man für den Menschen tut. Und die Dokumentation sollte deswegen nicht so einen Vorrang haben.
Ja. Und sind die Mediziner ausreichend in diesen ganzen Prozessen und Gesprächsrunden in der Politik ausreichend vertreten? Weil gerade irgendjemand muss sich das ja ausgedacht haben mit diesen ganzen Dokumentationen. Das
Juristen.
Macht Sicherheit kein
Schaden. Ich mal behaupten, in erster Linie Juristen. Es ist irgendwann so gekommen, dass alles eben nachgewiesen werden muss bei uns. Das sind in anderen Ländern ja auch, bei uns vielleicht extremer. Und dann gibt es eine Welle. Und dann werden die Trauben höher gehängt, auch von den Kostenträgern. Die machen dann natürlich gerne mit. Und von der Politik leider auch.
Dann finden wir jetzt ja vielleicht einen Ansatz, Herr Philippi, für...
Hey. Ich wollte da nochmal meine Lieblingsbemerkung an dieser Stelle machen. Ich glaube, dass natürlich die Bürokratie aufgebordet ist, weil es an Vertrauen mangelt. Und Vertrauen verhindert Komplexität. Und je weniger man sich vertraut, umso mehr bürokratische Zwänge überlegt man sich von der einen und von der anderen Seite. Ich will jetzt da keinen auslassen. Und wenn Sie dann merken, wie sehr sich das verselbstständigt, oder wenn man über 30 Jahre dieselbe Qualität misst und eigentlich nach 20 oder nach 15 Jahren schon weiß, dass bei allen Qualitätsbögen immer dasselbe rauskommt am Ende. Ich habe das lang genug gemacht als Arzt. Und dann im Endeffekt jeden Tag eine Stunde für jeden Patienten verschwende, der da qualitätsgesichert wird, müssen wir uns einfach auch mal ehrlich machen und sagen, dann müssen wir einfach auch den Juristen mal sagen, wir brauchen jetzt nicht jede Qualitätssicherung mehr an dieser Stelle, sondern wir machen nur noch Stichproben statt alle 150.000 Leisten Hernien. Und dann wissen wir, wo das Problem in der Qualitätssicherung liegt. Und da können wir schon mal Bürokratie abbauen. Deshalb glaube ich auch, dass man sich viel häufiger zusammensetzen muss, sowohl auf Seite der Kostenträger als auch der Leistungserbringer, und miteinander überlegen muss, wie schafft wir Vertrauen miteinander, und wie schaffen wir es natürlich auch, dass nur das gilt, was im Endeffekt der Jurist hinterher verwerten kann, nämlich die Dokumentation, um dann Rechtsstreite durchzuziehen. Das macht es echt extrem kompliziert, und ja, Herr Arninghausen, haben Sie komplett recht, das schaukelt sich selber hoch gegenseitig, und das ist, was ich noch sagen wollte.
Liebe Expertenrunde, vielen, vielen Dank für die engagierte Debatte. Nächsten Donnerstag um 19.30 Uhr gehen wir der Frage nach Grundsteuer, müssen Hausbesitzer doch mehr Steuer zahlen. Mit dabei werden sein der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, André Berghäcker, sowie der Präsident des Eigentümerverbandes Haus und Grund, Präsident Kai Warnecke. Auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und wenn Sie Nachbarn, Freunde oder Verwandte haben, die von diesen Umwälzungen betroffen sind, dann halten Sie bitte zusammen. In diesem Sinne, machen Sie es gut.
Vielen Dank.
Tschüss.
Wenn ihr keine Folge Expertentalk mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch einfach. Feedback oder Fragen zum Expertentalk nehme ich auch gerne entgegen per Mail an fragen@noz.de. Den Podcast findet ihr auch auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music sowie in der Audiothek von NOZ und SAZ. Dort findet ihr auch alle Infos zum wöchentlichen Videolivestream, immer donnerstags 19.30 Uhr.